D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Herzlich willkommen euch. Schön, dass ihr euch gegen das aktuell laufende Fernsehprogramm entschieden habt und stattdessen eine Stunde Film bei D-Radio Wissen eingeschaltet habt. Es soll nicht zu eurem Nachteil sein heute Abend, denn diese Sendung heute, die ist so voll mit spannenden Themen und tollen Gästen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zum einen startet am Donnerstag eine neue Dokumentation in den Kinos, die heißt Bauer Unser, und da geht es um die Gesamtsituation europäischer Landwirte, die, um es mal vorsichtig auszudrücken, relativ zwickmühlenartig beschissen ist. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach dem Macher dieser Doku, Robert Schabus heißt der, und habe den hier in Berlin getroffen. In der Heinrich-Böll-Stiftung zu einem ganz besonderen Anlass war ein sehr spannendes, interessantes Treffen. Er also heute Abend unser Gast in eine Stunde Film. Aber nicht der einzige. Auch Jake Gyllenhaal kommt vorbei. Der hatte einen neuen Film im Kino ab Donnerstag, der heißt Life, ein Science-Fiction-Thriller. Und wer mit zwei Gästen für heute Abend immer noch nicht genug bedient wäre von euch, dem könnte ich noch zwei weitere anbieten, nämlich Lukas Gregorowitz und Moritz Bleibtreu. Die haben 16 Jahre nach Lombok gedreht, die Fortsetzung, auf die viele Fans gewartet haben, ab dieser Woche Donnerstag in den Kinos. Und auch die beiden sind Gäste heute Abend in eine Stunde Film, wenn das mal nicht genug lohnenswerte Gründe und Argumente sind. Also Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Ich war zufällig in der Gegend. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir höchst selbst an die klassische Gourmet vorbeizufahren.
Bist du bescheuert? Hier am Flughafen.
Das ist ungarische Lamm-Rohwurst-Salami. Hunde können darunter nichts riechen. Ich habe das recherchiert.
Recherchiert?
Ja, recherchiert.
Hunde können heutzutage ein Gramm in einer Tonne Kaffee riechen.
Was machst du? Was machst du da? Spinnst du, oder was?
Hör auf, damit die Kuppen schauen.
Ja, es ist nicht so leicht, wenn sich zwei Kiffköppe nach 15 Jahren wieder treffen und der eine dem anderen als Willkommensgeschenk erstmal ein bisschen Gras mitbringt. Zum Flughafen, da wo alles voller Polizei ist. Aber es ist ja nur auch nicht irgendein Wiedersehen, es ist das Wiedersehen von Kai und Stefan nach 15 Jahren. So lange haben sich die beiden nicht mehr gesehen, seit sie damals am Ende von Lombok in unterschiedliche Richtungen abgebogen sind. Kai, natürlich wieder gespielt, auch jetzt von Moritz Bleibtreu, hat noch immer die ehemals gemeinsame kleine Pizzeria in Würzburg, die heißt jetzt Lombok und nicht mehr Lombok. Und es gibt dort auch immer noch die berühmte Pizza Gourmet, die so ein schickes kleines Tütchen Gras unter der Salamischeibe in der Mitte hat. Für Kunden, die wissen, was sie da bestellen. So viel als kleine Erinnerungshilfe für alle die unter euch, die seit 2001 vielleicht selbst ein bisschen viel inhaliert haben und sich damit vielleicht die ein oder andere Wissenslücke in Sachen Lombok angeraucht haben. Kai, immer noch Würzburg, immer noch Pizza mit Grasversteck unter der Salami. Stefan dagegen hat die letzten 15 Jahre Karriere gemacht und lebt mittlerweile in Dubai. Er kommt auch wirklich nur ganz kurz in die Heimat zurück, weil er für seine Hochzeit mit einer stinkreichen, extrem hübschen, jungen Geschäftsfrau dort seine Geburtsurkunde vom Amt braucht. Naja, und wo er schon mal da ist, holt Kai ihn ab, nimmt ihn aus lauter Nostalgie mit in die alte, ranzige Kifferpizzeria, und es passiert, was immer bei den beiden passiert. Sie ziehen einen durch und Kai erklärt Stefan die Welt. Früher, wer sich noch erinnert, waren das vorzugsweise wildeste Theorien über Baywatch, Pamela Anderson und Erika Eleniak. Heute dagegen, wenn auch nicht weniger abstrus, zum Beispiel über das versehentliche Vertippen im Internet. Als Stefan nämlich eigentlich was auf YouTube suchen will.
Ist ja nicht so schlimm. Der YouPorn-Vertipper ist uns allen schon mal passiert.
Ich wollte nicht YouPorn tippen.
Ich weiß, Stefan. Ist dir eigentlich klar, dass das YouPorn das Sexualverhalten unserer Zeit maßgeblich verändert hat?
Aha.
Ja. Möchtest du wissen, warum? Nein. Weil heute jeder zu jeder Zeit Pornos guckt. Verstehst du, die Pornografie hat sich in das kollektive Unterbewusstsein quasi eingebrannt. Was dazu führt, dass die moderne junge Frau durchaus irritiert, mitunter sogar schockiert reagiert, wenn du ihr nicht zum Abschluss ins Gesicht spritzt.
Insofern sind die
Figuren.
Figuren in Lombok, beziehungsweise jetzt Lombok, charakterlich absolut ähnlich geblieben. Das ist das Schöne. Es ist das für die Fans. Sie durften aber auch beide in Ruhe 15 Jahre älter werden. Ne? Also zum einen viele Anekdoten von damals hübsch aufbereitet, aber halt einfach 15 Jahre später. Und das ist wirklich eine super Idee für diese Regisseur, für diese Fortsetzung von Regisseur und Autor Christian Zübert gewesen. Dadurch wirkt nämlich wirklich nichts aufgesetzt oder irgendwie so berufsjugendlich. Kai und Stefan merken, dass sie eben keine Mitte 20 mehr sind, sondern Anfang 40. Und genau dieses blöde Erwachen in Sachen Party, Kiffen und man ist ja immer so jung, wie man sich fühlt, das führen die drei hier, also Regisseur und beide Hauptdarsteller, super schön vor. Der derbe Humor ist einerseits genauso düster und sarkastisch wie damals, nur halt 15 Jahre älter, und klar ist auch, mal eben aus Dubai nach Würzburg und wieder zurück, da wird nichts draus. Ich hatte Angst vor Lombok, weil ich Lombok damals wirklich geliebt habe. Die Angst war unbegründet, könnt ihr wirklich ab Donnerstag locker reingehen. Viele sehr schön gesetzte Erinnerungen und Flashbacks ans Original, trotzdem nicht irgendwie wehleidig oder so nostalgisch verklärt, sondern wirklich genau passend für 2017. Und die beiden Hauptdarsteller, die habe ich getroffen. Es war kein Interview wie viele andere mit Moritz und Lukas. Es war genau genommen eher wie keines vorher. Da habe ich lange überlegt, was bringst du denn da eigentlich als Gastgeschenk mit, wenn du zum Interview gehst mit den beiden Kiffköppen? Was bringst du damit? Und habe mich dann letzten Endes für das wahrscheinlich naheliegendste entschieden, nämlich drei Pizzakartons, in jedem etwas Tabak, Blättchen und ein an dieser Stelle nicht näher definiertes, grünes, getrocknetes Naturerzeugnis, eingewickelt in Alufolie. Das war eine Spitzenidee. Man kann das nicht sehen, dass für mich auch eine bleibt, aber ich reiche euch die mal rüber. Danke. Das ist eine sehr leichte Pizza. Ich habe sie einfach aufs Wesentliche reduziert. Ne? Und habe gedacht, wenn wir uns heute schon mit zwei absoluten Profis hier treffen, dann machen wir mal ein gepflegtes Tütenbasteln mit Stefan und Kai.
Dann wollen wir mal sehen, ob du dich in die Illegalität begeben hast oder ob du brav geblieben bist.
Ja?
Ich habe alles...
Das ist dieses neue geile Zeug. Dieses richtig krasse Zeug.
Das ist dieses, wie hast du es genannt? Dieses
Gemanipulierte Hässchen.
Gemanipulierte Hässchen.
Warte, genau. Das rauchst du frisch vom Ast einfach mal.
Das rauchst du nicht, das genau isst so. Du.
Ja, genau.
Das isst du einfach.
Ziehst du.
Das heißt ja nicht umsonst lernen von den Profis.
Du siehst aus.
Während wir reden, gucke ich euch mal ein bisschen zu und versuche das nachzubasteln.
Könnt ihr mit dem Ton ein bisschen Schwierigkeiten geben.
Das geht. Das macht schon, wenn man das einfach mal so.
Was ist die Idee? Wir so sollen auspackt. Jetzt zeigen, wie man einen Joint dreht.
Ja, genau. Ich dachte, ihr zeigt das ja im Film.
Also pass auf, erstmal hast du die falschen Blättchen mitgenommen. Fertig. Kein Mensch dreht heutzutage noch mit kurzen Blättchen.
Und das ist genau der Punkt. Ihr habt nämlich diese Make It Easy langen Dinger
das
von.
Das ist nicht Make It Easy.
Das ist total Make It Easy.
Hör auf, du bist fies 80er. Das macht kein Mensch mehr.
Nein. Weißt du, das kannst du
ja leben von den Teilen. Das macht keiner mehr. Ich kann schon dreiblättrig bauen, aber das macht kein Mensch mehr. Außerdem ist das total aufwendig.
Ich würde sagen, du bist doch keine 20. Mit mehr. Drei Blättchen zurechtkommen, die
Giesel
man aneinander
noch.
Klebt.
Du noch?
Ja, klar.
Giesel,
ja, natürlich.
Die nur weiß waren. Und das dann, sind angezündet.
Weißt du noch, wenn man das im Dunkeln gemacht hat und dann nicht Klebekante auf Klebekante, sondern eins verdreht hatte versehentlich?
Kein Problem. So, hier, guck mal jetzt. Den Überschuss. Ich weiß nicht, ja. Wie du das machst. Ne? Die Holländer drehen von innen nach außen. Das kennst du vielleicht auch. Die lecken erst zu und reißen den Überschuss dann ab, dass du überhaupt keinen Überschuss hast. Ansonsten würde man das jetzt so machen.
Ja.
Das weg. Jetzt muss ich deine Packung verunstalten. Für einen Filter.
Ich habe mich hier schon verkauft, ich muss neu machen.
Du rauchst sie dann aber, ne?
Mit dem Zeug, was ich euch da mitgebracht habe.
Pack die Petersilie da nicht rein, dann kannst du es nicht mehr rauchen. Du kannst dich aber, so richtig Multitasking-fähig bist du nicht, sag ich mal. Er hat noch nicht mal ein Blättchen
an das andere geklebt. Und auch nicht eine einzige Frage gestellt.
Nicht eine Frage gestellt, nicht ein Blättchen an das andere geklebt, gar nichts.
Weißt du, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann?
Nee.
Sind zwei Kiffer, die einen hetzen. Du musst doch tiefenentspannt sein.
Nix, das muss schnell gehen.
So. Das sind genau die Kipper-Klischees, die du jetzt hier rausholst.
Eine gewisse Professionalität, eine gewisse Effizienz muss schon am Start sein.
Ja. Absolut. Das Wesentliche. Und auch ein gewisses Geschick, würde ich mal sagen, wenn ich dich da so angucke.
Moritz ist, glaube ich, echt hier der...
Moin und Petersilie.
Nein, das sieht auch noch gut aus.
Petersilie?
So, wir versuchen mal nebenbei zu reden. Also, ich versuche nebenbei zu reden. Dankeschön.
Ich bin fertig.
Wir reden die ganze Zeit. Tüte fertig, wir reden. Noch keine Frage.
Guck mal, der hat noch nicht...
Ich habe... Weil ich ein riesen Mega-Fan von Lombok war, echt Schiss gehabt vor diesem zweiten Teil. Weil immer die Gefahr da ist, nach so vielen Jahren so einen Kultfilm neu aufzulegen, zweiter Teil, das Ganze kann einfach auch böse in die Hose gehen.
Naja, wir wussten schon, dass wir viele Leute enttäuschen können. Ne? Also Fans oder Leute wie dich, die den Film mögen, da gibt es ja mittlerweile eine zweite Generation.
Bei dir wäre es uns egal gewesen.
Ja,
bei dir
wäre es uns egal.
Der Petersilie da echt.
Wir könnten ja so tun, als wäre ich ein ganz normaler Fan. Wie groß war der Anteil Schiss, dass dieser zweite Teil in die Hose geht?
Nicht vorhanden eigentlich, wirklich, weil das ist tatsächlich so, dass das wirklich, das lag halt im Buch. Die Angst war unheimlich groß, das Buch zum ersten Mal zu lesen, als Christian gesagt hat, das ist fertig, lest mal.
Ja.
Da war die Angst riesig, weil wir natürlich gedacht haben, so, wenn das jetzt scheiße ist, dann ist es richtig kacke. Ne? Dann wird es unheimlich traurig, weiß man nicht, was man sagen soll. Ist total blöd. Aber wir haben halt das große Glück gehabt, dass es eben tatsächlich gut war.
Hört gar nicht zu.
Ich weiß, es ist, man kann sich
das nicht... Das große Glück oder, gehabt, dass es tatsächlich gut war.
Ja.
Natürlich höre ich zu.
Das Buch war sehr, sehr gut.
Ja.
Tatsächlich. Und wir haben es so ein Jahr vorher getroffen mal.
Aha.
Und dann dachten wir schon, okay, das könnte vielleicht, könnte was geben. So.
Ja.
Mussten Christian Zübert, den Regisseur und Autor, ein bisschen dazu triezen, das Buch endlich zu schreiben. Und er hat, wie es eine Legende besagt, hat er, um einfach in Ruhe gelassen zu werden, ein extra schlechtes Treatment geschrieben. Und das fanden alle aber gut.
Im ersten Teil gibt es eine Szene, muss man darauf achten, ganz am Ende, wo wir im Auto sitzen. Und da soll Lukas bauen. Und Lukas kann nun wirklich nicht so gut bauen. Ne? Und dann hat er... Das ist die beste Szene in dem ganzen Film. Und dann hat er so den Joint so in der Hand, so mit dem Papier. Und dann labert er irgendwie so, spielt so weg und tut so die Hände ins Off und nimmt dann so einen eingerollten Vorfeld ein und leckt ihn dann nur noch zu. Das ist so eine... Das hat nie jemand bemerkt, ne? Ich finde, das ist die legendärste Szene im ersten Teil. Ich, jedes Mal, wenn ich das gucke, muss ich so lachen.
Jetzt ist das raus.
So Übergangshandlung mäßig so. Ist das top. Nee, aber top überspielt. Also,
schon damals, gesagt, ne?
Schon, ja, damals. Schon damals.
Das war...
Eine Sache ist mir aufgefallen, so viel zum Thema Nerd, der ich bin. Natürlich habe ich sofort mit breitem Grinsen den alten Benz wiedererkannt aus Lamborg, der wieder eine Rolle spielt. Inklusive des Kennzeichens WÜZR742.
Wow.
Warum hat der Benz in einer Szene, wo man ihn komplett frontal von vorne sieht, plötzlich ein Kölner Kennzeichen?
Weil das ein Fehler war. Weil wir in Köln gedreht haben und unser Requisiteur wahrscheinlich verschlafen hat, die Nummernschilder auszutauschen.
Er hat einfach zu viel zu tun mit Joints bauen.
Ja.
Und ich glaube, du hast dann tatsächlich die Fassung gesehen, wo noch nicht alles fertig ist. Also ich glaube, das kann man noch nachträglich austauschen.
Zeig doch mal, wie du es austauschst.
Das Nummernschild kann man noch austauschen.
Das ist das internationale Requisiteurzeichen für Nummernschild austauschen.
So sieht's aus. Genau.
Finde ich sehr gut.
Mike, hallo, was ist mit dem Nummernschild passiert? Ah.
So, vielleicht können wir mal hinkriegen. Wer regelmäßig Drogen konsumiert, kann in die blöde Situation kommen, einen Drogentest machen zu müssen und irgendwo reinpinkeln zu müssen. Das wird von euch im Film wirklich professionell vorbereitet, dass die ganze Nummer gut ausgeht. Trotzdem habe ich mich bei der Szene im Hotelzimmer gefragt, wie oft die gedreht werden musste, bis die zum ersten Mal annehmbar im Kasten war. Also ich habe mich vom Zugucken eingenässt, bis runter auf die Knöchel.
Wir haben viel gelacht und man muss dazu sagen, es war abgefahrenerweise auch noch unser letzter
Drehtag. Die allerletzte Szene, ne?
Ja, das war die letzte Szene am letzten Drehtag. Und wir haben gerade letztens mit Christian drüber gesprochen und er hat gesagt, abgefahrenerweise, wir haben sehr viel gelacht beim Drehen und dachte, das wird oberlustig. Und er hat uns erzählt, dass es tatsächlich im Schnitt eine der kompliziertesten Szenen war. So. Aber es war unheimlich, ich habe mich totgelacht. Es war sehr lustig.
Wir haben sehr viel gelacht, ja. Und also bei der Szene wirklich besonders, weil es einfach, ja. Und es war schon alles ein bisschen gelöst, weil es war halt der letzte Drehtag, wie Moritz gesagt hat. Und es war schon alles ein bisschen...
Naja, und wir waren in Marrakesch, wir hatten eine marokkanische Service-Crew, weißt du? Und wenn du da mit so einem 25-Zentimeter-Schwingel irgendwie durch die Gegend gehst, das ist natürlich für die Leute da, die haben auch erstmal gedacht, so, was sind diese Deutschen? Und wir haben uns erstmal bei allen entschuldigt, wieso, ey, glaubt uns, ganz ehrlich, ihr seht nur einen ganz kleinen Ausschnitt, das ist der Film wird echt lustig, so. Das ist echt lustig.
Darum geht's mir.
Ja, ums Kiffen, aha. So, oh, die haben geguckt, ne? Die ganzen Mädels und so, und wir mit dem Ding da die ganze Zeit.
So kann es gehen, wenn man zwei guten Bekannten was zum Kiffen mitbringt zum Interview. Denke ich beim nächsten Mal auch vorher ein bisschen genauer drüber nach. Spaß gemacht hat's trotzdem.
Das ist die Zukunft des Bauernhofes. Wir müssen kostengünstiger produzieren und dann geht's nur mehr über die Menge im Endeffekt.
Damit ich mein neuestes Handy kaufen kann und ein richtig fesches Auto fahren kann, darf das Lebensmittel nicht so teuer sein.
Das Kernproblem bei landwirtschaftlichen Produkten ist, dass man eigentlich jederzeit austauschbar ist für den Handel. Da findet sich sofort jemand, der das noch billiger macht.
Drei kleine Ausschnitte aus einer hochspannenden Doku, die am Donnerstag in den Kinos startet und die heißt Bauer Unser. Es geht um die Gesamtsituation europäischer Landwirte innerhalb der EU. Es geht um Massenproduktion, es geht um Massentierhaltung, es geht darum, Preise nach unten zu pressen, wo es nur geht. Und im Gegensatz dazu auch um einzelne Biobauern, die versuchen, sich mit genau dem kompletten Gegenentwurf zu positionieren. Nämlich mit ordentlicher Tierhaltung, mit einem Gemüseanbau, der wirklich biologischen Standards entspricht, um am Ende dabei festzustellen, dass auch nur davon die allerwenigsten dieser sogenannten Biobauern leben können. Sehr interessant aufgebaut, die Dokumentation, ist was man sich wirklich auch gut im Kino angucken kann. Man nimmt eine Menge draus mit, in meinem Fall eine ganze Menge Ärger über das, was ich gesehen habe, weshalb ich mich unbedingt mit dem Macher dieser Doku treffen musste, dem österreichischen Filmemacher Robert Schabus. Den habe ich hier in Berlin getroffen für eine Stunde Film. Nicht hier im Studio, dafür hatten wir keine Zeit, sondern in der Berliner Heinrich-Böll-Stiftung, wo er nämlich gerade bei einer großen Vortragsreise kurz Halt gemacht und seinen Film präsentiert hat. Eine Stunde Film unterwegs heute Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Wir treffen Robert Schabus, der hier seine Doku vorgestellt hat, Bauer Unser. Hier ist auch richtig was los. Ihr könnt es im Hintergrund wahrscheinlich noch hören. Es gab Demos draußen vor der Tür. Es gab Veranstaltungen auch in der Stiftung hier. Es liegen ohne Ende Flugblätter, Faltblätter außen. Es geht letzten Endes um ja ein und dasselbe Thema, nämlich um einen vernünftigeren Umgang mit Nahrungsmitteln, sowohl pflanzlichen als auch tierischen Nahrungsmitteln, als wir das bisher tun. Guten Abend, Robert, erstmal.
Einen schönen guten Abend.
In deiner Doku geht es genau um dieses Thema. Du hast sie in Österreich gedreht mit österreichischen Landwirten. Sie ist im Großen und Ganzen aber auf eine Situation innerhalb der gesamten EU übertragbar. Es geht um industrielle Herstellung von Lebensmitteln und wir reden da nicht nur von Gurken, die in Plastik eingeschweißt werden, sondern wir reden von Tieren, von Legehennen, die, wird in deiner Doku gezeigt, teilweise zu 65.000 in einer Legeanlage gehalten werden. Es geht um einen Schweinebauern, der 1.300 Stellplätze, also Mastplätze, für seine Schweine hat. Wir sehen Milchbauern, die in gigantischen Anlagen Kühe auf Betonböden halten. Sieht aus wie in der Industriehalle, die dann rückwärts eingeparkt werden in eine Melkanlage, wo der Roboterarm kommt und diese Tiere melkt. Also sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo der Großteil unserer Lebensmittelverarbeitung mit Landwirtschaft, mit dem Bauern, wie wir es kennen, doch eigentlich nichts mehr zu tun hat.
Also in Teilbereichen ist man sicher dort angekommen. Also ich, der Titel des Films ist ja Bauer Unser. Ich wollte einen zeitgemäßen, authentischen Blick auf das werfen, was Landwirtschaft heute ist. Also sozusagen, ich zeige sowohl die industrialisierten großen Betriebe, die sich diesem Wachsen und Weichen ausliefern. Ich zeige aber auch Betriebe, dort werden auch Betriebe porträtiert, die einen anderen Weg gehen. Ja, die biologisch produzieren, die kleinteiliger sind, die direkt Vermarktung machen zum Beispiel. Ja. Aber im industrialisierten Bereich ist natürlich nach oben hin sozusagen kein Ende in Sicht. Ja. Also es gibt ja Betriebe, es gibt ja Legehühnerbetriebe in der Ukraine, die schon mittlerweile mehrere Millionen Hühner haben, die auch mit EU-Geld finanziert werden. Also das, was in Österreich unter industrieller Landwirtschaft der Produktion läuft, ist ja woanders sozusagen gar nicht mehr lebensfähig, muss man ja auch dazu sagen. Ja.
Wenn wir kurz bei dem Hühnerbauer in deiner Doku bleiben, du gehst mit ihm mit der Kamera durch seine Stallungen, die in dem Augenblick, wo ihr filmt, komplett leer sind. Und er beschreibt, wie das dann so ist, dass die Hühner hier also ausreichend Platz haben, nach Vorschrift 18 Hühner pro Quadratmeter, dass sie sich auch frei bewegen können, dass die frei umherfliegen können. Das ist sehr abstrakt, weil man kein einziges Huhn sieht. Und dann gibt es einen Schnitt und dann zeigst du die gleiche Anlage nochmal, komplett belegt mit den Hennen, die sich drängeln, die in Kunstlicht auf dem Boden durcheinander laufen, die versuchen, von einem Gang zum nächsten zu fliegen, aber da teilweise auch halb bei Abstürzen. Hast du das Gefühl, dass das diesem Bauern irgendwie unangenehm war, dass dem das leid tut, was der da macht?
Nein, also das sind ja diese Standards, die gelten. Also sozusagen, das nennt sich ja artgerechte Tierhaltung. Also das sind die Auflagen, die in der EU als artgerechte Tierhaltung kommuniziert werden. Das ist auch das, was den Bauern gesagt wird, was sie machen sollen. Das ist in den Arbeitskreisberatungen der Standesvertretungen, nicht nur in Österreich, sondern überall, auch in Deutschland, ist das genau das, was empfohlen wird. Also das ist sozusagen nicht so, dass das, dass er jetzt ein einzelner böser Mensch ist und das macht, sondern das ist ein breites System, was so eine Tierhaltung und so eine Landwirtschaft forciert, ganz einfach.
Dieser Hühnerbauer hat was gemeinsam mit dem Schweinebauern, von dem ich eben sprach, mit seinen 1300 Mastplätzen für Schweine, wo dann immer mal der LKW kommt, wo dann die, die reif sind, sag ich jetzt mal absichtlich, in den LKW gestopft und abtransportiert werden, und auch mit dem Milchbauern, der zigtausende Liter Milch produziert. Die haben es gemeinsam, dass sie alle sagen, wir können ja nicht anders. Wir müssen, wenn wir wirtschaftlich arbeiten wollen, müssen wir in dieser Schlagzahl produzieren, wegen Verbindlichkeiten mit Banken, wegen eines Preisverfalls. Wer ist denn dann nun der Schuldige? Ist es erst immer alles billiger geworden oder ist es erst immer alles mehr geworden?
Also das ist einfach kein komplexes System, und das ist das System, das ist das neoliberale System, in dem wir alle leben. Ja, also sozusagen, es ist ja nicht nur in der Landwirtschaft so, dass der Druck der Masse immer da ist, sondern es ist in allen anderen Wirtschaftsbereichen natürlich auch so. Nur in der Landwirtschaft hat das viel gravierendere Auswirkungen, ja, weil es geht um Ökologie, es geht um soziale Verhältnisse am Land, es geht um Arbeitsplätze am Land, es geht um so viele andere Dinge, um Tourismus und, der da mit eine Rolle spielt, und die... Das kommt alles unter die Räder, ja, weil alle reden nur vom freien Markt, alle reden nur von den Produktpreisen, aber die Dinge, die darüber hinaus passieren, die werden im Produkt nicht abgebildet. Ja. Und insofern gibt es nicht den einen Schuldigen. Man kann auch dem Bauern nicht vorwerfen, dass er sozusagen diesen Weg beschreitet, sondern das ist ein breites System, das politisch, muss man auch so sagen, in diese Richtung forciert worden ist und immer noch forciert wird, ja. Also mit Biegen und Brechen. Ja.
Es wird dann gern behauptet, der Markt reguliere sich angeblich selbst, man dürfe da nicht eingreifen. Du hast ja nicht nur mit Landwirten gesprochen, sowohl industriellen als auch ökologischen Landwirten, sondern auch mit Vertretern aus der Industrie, aus der Politik. Bei wem hast du die größten Schwierigkeiten gehabt?
Also wehgetan hat es wirklich dann bei so jemandem wie beim Phil Hogan, der ja der EU-Agrarkommissar ist, also eigentlich der Politiker in Europa, der die größte Macht in der Landwirtschaft hat. Und das ist jemand, der eine ganz, ganz klare Liberalisierungsschiene fährt. Da geht es um Freihandel, da geht es um große Profite für internationale Konzerne, und da geht es nicht um kleinbäuerliche Strukturen. Da geht es auch nicht um ökologische Voraussetzungen. Ja. Nur insoweit sie sozusagen das neoliberale System nicht wirklich stören, wird das zugelassen. Ja. Also sozusagen diese ökologischen Standards und so weiter. Ja. Da geht es ums große Geschäft.
Jetzt gehen manche Leute hin und sagen, naja, ist doch ganz leicht. Wenn man jetzt sagt, das Fleisch, die Eier, die Milch, das muss einfach einen Mindestpreis von so und so viel haben, dann wird es doch den Tieren auch besser gehen, weil dann könnte man die ja artgerechter unterbringen. Warum funktioniert das so nicht?
Naja, weil es dem Markt unterworfen ist. Ja, der freie Markt natürlich, es gibt immer einen, der es billiger machen kann. Es gibt immer jemanden, der billiger produzieren kann, der bessere topologische, klimatische Voraussetzungen hat, weil ja Agrarprodukte über diesen Freihandel sozusagen herumgeschickt werden können durch die ganze Welt. Ja. Und das ist einfach absurd, ja, weil ein neuseeländischer Milchbetrieb zum Beispiel natürlich auch viel billiger produzieren kann als ein Betrieb in Ostdeutschland zum Beispiel. Obwohl die auch schon viel billiger produzieren können wie ein österreichischer Landwirt. Ja. Also insofern gibt es immer einen, der es billiger machen kann. Ja. Das ist eine Sackgasse, dieses System so weiterlaufen zu lassen, weil wahnsinnig viel kaputt geht am Weg dorthin. Ja. Ja. Tierstandards, artgerechte Tierhaltung, Nachhaltigkeit, Ökologie, der Boden wird ausgelaugt. In Indien gibt es landwirtschaftliche Flächen, die unfruchtbar geworden sind. Da kann man auf Jahrzehnte hinaus nichts mehr anbauen. Ja.
Eine Einbahnstraßen-Sackgasse ohne Wendemöglichkeit, da schreien doch sämtliche Globalisierungsgegner ganz laut, siehste, haben wir doch immer gesagt, dass das Quatsch ist, dieser Freihandel, dieses globale Austauschen von Gütern bis hin zu Lebensmitteln.
Ja, also ich bin auch jemand, der sozusagen Freihandel jedenfalls kritisch anschaut. Also im landwirtschaftlichen, im Agrarbereich gibt es sicher große Bereiche, wo das nicht sinnvoll ist. Ja? Also Soja aus Südamerika ist eigentlich ein ökologisches und soziales Verbrechen auch. Ja? Also da verhungern Leute vor Ort und nicht weniger. Ja? Also, und nur damit sozusagen unsere Schweine billige Soja fressen können und die Extrawurst im Supermarkt halt möglichst um, weiß ich nicht, keine Ahnung, was die kostet pro 10 Decker, 90 Cent oder so. Mhm. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht. Ja. Also das ist absurd.
um was Versöhnliches in diese größtenteils industriell betrachtet schlimme Situation noch reinzubringen. Du zeigst wirklich ein paar nachhaltig arbeitende Biohöfe in Österreich, die dann letzten Endes davon leben können und nur davon leben können, dass es zum Glück eine Klientel an Kunden gibt, die sagen, wir kaufen da, weil wir diesen Industriescheiß eben nicht wollen. Das heißt, wenn wir unter alles einen Strich ziehen, müsste doch da stehen, der Einzige, der überhaupt die Macht hat, die ganze Situation zu ändern, ist am Ende der Kunde.
Naja, also
wenn der sagt, wir kaufen das Billigzeug einfach nicht mehr, das bleibt ein paar Monate in den Regalen liegen und dann müsste sich ja quasi was ändern.
Ja, aber das ist eigentlich illusorisch, sozusagen in diese Richtung zu denken. Also ich bin, natürlich ist der Konsument wichtig und jeder sollte sich selber überlegen, was er zu sich nimmt, was er denn da wirklich isst, ja, wenn er ein billiges Schweinefleisch kauft, weil kauft er eigentlich schlimme soziale, ökologische Standards in Südamerika mit, ganz einfach, das isst man mit. Ja. Also es ist aber nicht denkbar, dass sozusagen jeder als Konsument so weit sich mit all den Dingen auseinandersetzt, damit er weiß, also dass er dann weiß, was wirklich in diesen Produkten drinnen ist. Also es bedeutet so viel Informationsbedarf, das kann nicht jeder leisten. Ja. Daran glaube ich nicht. Ja. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber man darf die Politik nicht außer Acht lassen. Man muss die Politik in die Pflicht nehmen. Die Politik ist eigentlich die Aufgabe hat, über das Produkt hinaus für Standards in einer Gesellschaft zu sorgen. Da geht es eben um Ökologie und um andere Dinge auch. Ja. Also das ist eine politische Aufgabe. Ja.
Und da wir nicht wissen, ob die in absehbarer Zeit gelöst wird, liegt es zumindest insofern an euch selbst zu sagen oder zu erkennen, wenn die abgepackte Ja-Wurst im Kühlregal 73 Cent kostet auf 150 Gramm, dass da vermutlich kein glückliches Schwein hinterstehen kann. Das sollte, glaube ich, auf der Hand liegen. Robert Schabus, vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film. Ich habe mich furchtbar aufgeregt, während ich deinen Film gesehen habe. Nicht über deinen Film, sondern über das, was immer noch täglich mit Lebensmitteln passiert. Hier bei uns vor der Haustür, nicht irgendwo in Usbekistan, sondern in Österreich, in Deutschland, direkt hier bei uns. Schaut euch diesen Film an, Bauer Unser, jetzt ab Donnerstag in den Kinos. Dir danke ich für den Besuch und alles Gute weiterhin.
Vielen Dank. Danke, dass ich mit dir sprechen konnte darüber.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir haben einen großen Einzeller vor uns. Inaktiv. Unverkennbar biologisch. Und wie die Organismen auf der Erde, hat er anscheinend einen Zellkern. Wir haben hier den ersten unwiderlegbaren Beweis für ein Leben außerhalb der Erde.
Ja, gut, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters, ne? Meinetwegen, in diesem Stadium ist das Ding, was die Astronauten da vor sich im Brutkasten sehen, vielleicht noch sowas Ähnliches wie schön. Wir befinden uns im Sci-Fi-Thriller Live ab Donnerstag im Kino und in diesem Film, genau genommen an Bord der ISS, die gerade eine Sonde vom Mars empfangen hat, nachdem die jahrelang im All unterwegs war. Jetzt hat sie angedockt an Bord vor allem Bodenproben vom roten Planet und darin wiederum ein winziger Einzeller wie eine Amöbe völlig regungslos, bis sie vom Wissenschaftler der ISS stimuliert plötzlich anfängt sich zu bewegen. Ein erster Beweis für außerirdisches Leben. Leider geht's der munteren Amöbe bald ein bisschen zu gut unterm Mikroskop. Es folgen Zellteilung, Vermehrung und Zusammenschluss zu einem ständig wachsenden neuen Organismus, der in etwa so aussieht wie eine Mischung aus Qualle und Tintenfisch und der plötzlich nicht mehr in seinem Brutkasten bleiben möchte und zupackt. Das Alien scheint nur aus Nervenzellen, Muskeln und wahnsinnig großem Hunger zu bestehen. Es befreit sich aus seinem Brutkasten, haut durch die Lüftungsschächte ab und die kleine Handvoll Crew der ISS hat jetzt ein ernstzunehmendes Problem. Ein Alien an Bord, das schrecklichen Hunger hat und immer größer wird, das obendrein auch extrem robust und nahezu unzerstörbar erscheint und das, bitte, was? Hat da irgendwer von euch gerade Alien gesagt? Also diese Reihe von absoluten Kult-Weltraum-Monsterfilmen mit Sigourney Weaver als Ellen Ripley? Ja, das ist doch Quatsch. Also nur weil sich die Story gerade fast, und zwar wirklich fast, ganz genau so anhört? Gut. Es ist letzten Endes das, was ich den gesamten Film über gedacht habe. Eine Crew gefangen an Bord eines Raumschiffs oder hier einer Raumstation und dazu ein Alien, das sie selbst an Bord holen, das schlüpft, abhaut, wächst und ekelhaft blutrünstig ist.
Scheiße.
Es klammert sich an die Scheibe.
Okay, okay. Du kleiner Dreckskerl.
Geben wir uns gar keine weitere Mühe, es zu leugnen, das ist die Story von Alien. Allerdings, und da wird es dann doch wieder interessant, mit ein paar neuen und dann auch überzeugenden Stilmitteln und Argumenten. Bisher war es in allen diesen Filmen ja so, dass sie in der Zukunft und an Bord von so Mega-Raumschiffen mit künstlicher Schwerkraft gespielt haben. Das hätte optisch also auch irgendwie eine Lagerhalle auf der Erde sein können. Ich meine, die Drehorte waren ja dann auch oft welche. Hier ist es nun aber so, dass die Story quasi heute und an Bord der ISS spielt. Das heißt, klaustrophobische Enge und vor allem Schwerelosigkeit. Diese beiden Aspekte hat der schwedische Regisseur Daniel Espinosa brillant umgesetzt. Die Schauspieler wie Ryan Reynolds und Jake Gyllenhaal hingen den ganzen Film über an hinterher wegretuschierten Stahlseilen in dieser engen ISS-Kulisse rum, perfekt abgestimmt mit einer Kamera, die sich oft dann konträr zu den Darstellern um die entgegengesetzte Achse gedreht hat. Also so inszeniert sieht es dann die ganze Zeit wirklich nach unaushaltbarer Enge und nach orientierungslosem und panischem Herumschweben aus. Sehr real wirkendes Setup und das macht dann unterm Strich aus diesem Film, dessen Story die brachiale Ähnlichkeit zu Alien nicht leugnen kann, einen wirklich sehenswerten Science-Fiction-Filler. Live heißt er, ab Donnerstag in den Kinos und mit Hauptdarsteller Jake Gyllenhaal habe ich mich genau darüber unterhalten.
Jake Gyllenhaal, that's what Rebecca said. Yeah. Would you agree?
Well, she's Swedish, so I would trust her, her pronunciation.
Yes.
He's like, her and Daniel, our director, they're both Swedish, so I would trust their pronunciation better than mine. And mine's just a bastardized American version of the purity that is Sweden.
Yes, so we leave it with Jake Gyllenhaal, like always.
Sure, okay.
There was no crank diet this time, like for Nightcrawler. There was no crank pumping, like for Southpaw. What was it? What challenged you to jump into an astronaut's suit and be on the ISS?
You know, I think some movies are meant to be made to have fun, you know? I mean, this is a movie that, for me, is working with Daniel Espinosa, who I have known for a number of years and who I have wanted to work with for a number of years, and I think is just a lovely human being and an extremely talented director who had a vision for this movie that was beyond just the kind of the simplicity of the structure of it, which is a thriller and it's terrifying, but I think underneath it he had deeper goals. And bottom line was, when you're around people who are lovely, telling a story from a script that was terrifying and entertaining, it to me is, all I have is the process, and it was an incredible process, so.
What you guys nailed absolutely is this kind of atmosphere on the ISS, this claustrophobic element and also this zero gravity element, which we didn't have in that way in another science fiction movie, as I can remember.
Yes.
What were the challenges around these aspects, claustrophobic and zero gravity?
Well, I mean, the claustrophobia was something that Daniel was trying to create from the beginning. It was the first time he talked to me about the movies. What I loved about it was, I mean, I think you could have that idea on this movie and, you know, you could explore that and be equally terrified. But I also, you know, in terms of shooting zero gravity, it was a combination of camera work. And in that camera work, along with the wires that we were on wires the entire time. But the sort of contradiction of movement, so we would be moving one way, they would counteract that, then move with us, so that the audience always is in a sense, I think, of distress. You know, you don't really know.
And move the camera in the opposite way.
Yes. Mm. I mean, and then when you think you're moving the opposite way, it moves in the same way. So constantly your mind is being tricked. You don't know what is up or down or right or left, as they feel on the International Space Station. There's no up or down. Mm. So that, in an environment where you don't know where this creature is, means that is changing all the time as well. And I think I love that. You know, I love the idea that there is no clear answer anywhere.
Ever since mankind started to explore space, outer space, we seek to find life out there somehow. Shouldn't we better don't search anymore?
Well, I feel like that's probably the theory of the poster of the movie. but I mean, no. I mean, I think we've grown accustomed to a lifestyle now of convenience and a certain type of safety, at least in a certain part of the world. I think in places in the world that, you know, are warring and dealing with things that are much more complicated in that space, it's different. But I think here we have now sort of evolving into a very different mentality than, you know, when people, adventurers, were looking all over the world to try and map the world at the time. And I think we need that. We need people who are curious about what is in that darkness, in the unknown. How are we supposed to evolve or understand ourselves or better ourselves? Or humble ourselves if we don't move into places that are scary. And sometimes, I think, as a result of that, you risk and there is great danger. But, you know, that's what we always consider. Those are the people we consider our heroes always. So I think it's inevitable.
Short last question. Would you go there if you had the chance?
No. I mean, I like searching inward. That's what I do for my job, you know. And you know, it is pretend in a lot of ways, but I also think there is, it can be very therapeutic, and it can create empathy, and you can actually learn about the world through the work that I do, and how unimportant my job is comparatively to the people that I play. And I think that is what I love to do. So send some other people out there, because they're much more qualified and stronger humans. You know.
Thanks a lot, yeah. Jake Gyllenhaal.
Yeah.
What a pleasure, man.
Thank you for your questions.
Live also ab Donnerstag in den Kinos. Tom Westerholt für heute raus.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.